Mikrofon ist an, Aufnahme läuft und weiter geht's. Und ich muss echt sagen, ein paar wirklich spannende Geschichten gibt's heute hier bei Motorikonen im zweiten Teil dieser Folge über den Volkswagen Phaeton. Der Phaeton war die große, schwere Luxuslimousine aus dem Volkswagen-Konzern, die in der Historie von VW keine Vorgänger hatte, aber eben leider auch keinen Nachfolger bekommen hat. An seiner Qualität, so viel kann man wohl sagen, hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Der damalige Projektleiter Werner Wilhelm wird uns auch heute wieder, wie im ersten Teil, ein paar Details enthüllen, die man so wohl noch nie gehört hat. Unter anderem erzählt er, wie der Standort für die berühmte gläserne Manufaktur in Dresden ausgesucht wurde, in der der Phaeton und übrigens dann später auch der Bentley Continental jahrelang montiert wurde. Wir sprechen darüber, warum der VW Phaeton am Ende doch nicht das Fließheck der ursprünglichen Designstudie bekommen hat. Ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, welcher Mann das ganz alleine entschieden hat. Und wir reden darüber, welcher Designer den Phaeton denn nun wirklich gestaltet hat, wie sein Innenraum in Rekordzeit entworfen und verabschiedet wurde und noch ein paar andere wirklich spannende Stories. Lohnt sich also mal wieder sehr, hier dran zu bleiben. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und weil hier jetzt gleich schon das Intro kommt, hier noch mein beliebter Hinweis: abonniert und liked Motorikonen in eurem Podcast-Player, damit ihr keine Folge mehr verpasst und damit Motorikonen auch weiterhin in den Podcast-Listen ganz weit oben erscheint und noch andere Leute diesen Podcast auch entdecken können. Und natürlich gibt es auch zum Phaeton, auch bei Motorikonen auf Instagram und bei Facebook jede Menge Bilder. Schaut da unbedingt mal rein und folgt Motorikonen am besten auch da. So, genug gequasselt, rein ins Intro und dann kommt er auch schon. Werner Wilhelm, der Projektleiter vom Volkswagen Phaeton. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Also vor der Abnahmefahrt um 14 Uhr war der Leiter Fahrwerksentwicklung und ich noch bei einer Abnahmefahrt gewesen, wie tief wird jetzt der Phaeton gestellt. Ja, und er hatte 5 mm vorgeschlagen. Sag ich, wenn Sie 5 mm machen, bin ich bei der Abnahme nicht dabei. Sag ich, wir machen doch kein Luftfahrwerk.
5 mm von wo gemessen?
Das bei dem Tief, ich habe gesagt, wir haben 3 Fahrwerke mit einem Luftfahrwerk. Das eine ist das normale, hoch auf Komfort ausgerichtet. Das zweite ist ein fast Sportfahrwerk und geht bei hoher Geschwindigkeit runter, weil das Auto 300 km/h, da haben Sie Auftrieb hinten. Da wird der Wagen unruhig, trotz des langen Radstands. Sag ich, ich will den so abgesenkt haben, dass der 300, und ich habe ja, es war ja kein Auto unter Geschwindigkeit begrenzt. Alle Autos sind erst vor der Zulassung auf Geschwindigkeitsbegrenzung worden. Das heißt, meine ganzen Entwicklungskollegen mussten ein 300 km/h Auto.
Ich wollte gerade sagen, verkauft wurde doch mit 250 km/h ja. VMAX, oder?
Ja. Ja. Mhm. Nein.
Nein?
Fast. Da gibt es eine Toleranz noch. Also nur entwickelt wurde er nie damit, ja, ja. Sondern eben, wenn Sie hochgehen um die 50 km/h, ist alles neu. Da ist nichts mehr, wie es vorher war, ja. Deswegen dieses Anforderungsprofil, das Übergreifende, das noch Höheren, das oben drüber des Produktes zu machen, das war ja das Ziel. Sag ich, hey, Meisterstück ist Meisterstück, oder? Sag ich, müssen wir uns über den Titel unterhalten, was das ist? Sag ich, keiner im Markt wird so etwas darstellen wie das, was wir jetzt gerade auf die Straße bringen. Keiner jetzt. Alle später. Jetzt keiner. Und diese Art von Anspruch, denke, in eine Organisation hineinzutragen, ist ja nicht damit getan, dass sie ein Blatt Papier schreiben und das war's dann. Da ist bei einer der Abnahmen, wir haben Abnahmefahrten ohne Ende, ich war ja ständig unterwegs, ja. Also eigentlich, wie gesagt, zu Hause war ich so ganz selten. Da waren zwei 12-Zylinder dabei. Es war ziemlich kalt draußen. Bei der Abendfahrt hatte einer Ölprobleme bekommen. Die Diagnose vor Ort war Motorschaden. Abnahmefahrt war 24 Stunden später. Dann habe ich angerufen, dann hat man ein Transportflugzeug geschickt, hat den Wagen dementsprechend ins Transportflugzeug reingeschickt. Dann gab es jede Stunde einen Bericht darüber, wo wir stehen. Morgens um 6 hat meine Werkstatt wieder angerufen. Sag ich, ihr fahrt in Ära, ich will, dass der 500 Kilometer eingefahren wird, der Motor. Haben den Motor getauscht, sind den eingefahren, kam die Meldung, Wagen läuft, Trühldruck stabil, wir fahren jetzt wieder zum Flughafen. Das war Braunschweig, ne? Das war ja eine eigene Fluglinie. Mhm. Ein paar Stunden später, in der Nachmittagsrunde, wo die Vorstände die Abnahme war der Wagen wieder da.
Wahnsinn.
Und da war, was für eine Aktion. Da war ein Pelf in der Gebe gestanden, dass sie sind komplett verrückt. Ja?
Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt. Der Rundgang startet oben. In der 4. Folge treffen wir Roland Kalweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen ID.Buzz fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt-Podcast. Der Rundgang startet oben, an jedem ersten Donnerstag im Monat.
Wir haben schon über die gläserne Manufaktur in Dresden gesprochen. Die haben Sie auch mitgestaltet, ne?
Als ich heute hergefahren bin, sind viele Dinge wieder vorbeigelaufen. Ja. Ich erinnere mich an einen Tag, wo es dann so geregnet hat, dass ich mit den Gummistiefeln draußen stecken geblieben bin. Mitgestaltet heißt, das war eine ganz... Also eigentlich hatten die Hannoveraner gemeint, sie bauen das Auto. Das war aber aus meiner Sicht zu keinem Tag nur in einer Diskussion, weil da nichts gepasst hat. Mhm. Dann war ich ja Passatmann und die Emden, der damalige Werksleiter von Emden, hat über mich viel gelernt, wie er gesagt hat, weil also in Emden ein Werk zu haben, das Autos baut, das kostet Nerven. Ja. Da sage ich, lassen Sie es bleiben. Sie kriegen das nicht hin. Ja, wir brauchen eine andere Lösung. Und die ist auch für euch nicht wirtschaftlich. Ihr geht kaputt dran. Macht den Passat gut und prima. Ja. Und dann kam bei einer dieser wenigen Vorstandssitzungen, kam dann die Bemerkung von einem Herrn Pirch, dann war Weisgerber ja der Produktionsvorstand, nach dem Motto, so, Herr Weisgerber, wo bauen wir jetzt das Auto? Haben Sie es schon mal überlegt? Dann hat er was gemacht, was er sehr selten gemacht hat. Er hat nämlich nicht gewartet, bis der andere Antwort gab, sondern hat ihm dann gesagt, machen wir ja an der Stelle in Ostdeutschland. Weil ich habe vorher Produktionsstätte, habe ich in Klammer immer dahinter geschrieben, Ostdeutschland. Weil ich habe Mosel erlebt. Also Mosel und Emden. In Mosel ist 5 Leute in der Planung und 20 Leute drumherum und die machen ein ganzes Auto und in Emden machen das 150 eigene. In Emden ging es nicht und in Mosel wurde es umgesetzt. Also es ist einfach diametral unterschiedlich. Das heißt Chemnitz, Mosel, der Rohbau da noch oben drüber, das ist der dann später auch den Bentley und den Vettern-Rohbau gebaut hat, eine ganz andere Welt. Ja, für mich war das schwierig, ja, die Dinge. Deswegen war mich klar, das muss Ostdeutschland. Ich habe mir Ostdeutschland eine Klammer dahinter geschrieben, zur Provokation des Produktionsbereiches. Ja. Und dann hat der gesagt, ja und wenn dann Ostdeutschland, ja dann in Dresden. Habe ich gesagt, wir haben ja schon mal drüber geredet, in Ostdeutschland zu machen, ja, wenn dann in Dresden.
Ja. Aus was für einem Grund Dresden?
Ja, da gibt es viele Gründe, aber der Witz war wo. Ja? Mhm. Also das war ja jetzt direkt neben der Semperoper gedacht. Mhm. Also eigentlich wurde ja Piech das direkt daneben stehen.
Klar.
Ja? Und da habe ich jetzt noch nichts gesagt. Und da hat der Hen hat dann eine Aufgabe bekommen, das jetzt rauszusuchen. Der kam dann 2 Wochen später zu mir und sagte, wir brauchen Ihre Hilfe. Also so geht es nicht mehr weiter. Die geben uns dann nichts. Mhm. Ja? Das ist Weltkulturerbe und wir kriegen das. Also ich habe mich ja nicht reingehangen, weil das ich mal gucken, wie lange sie rumwursteln da. Ja. Sag ich, folgender Ansatz ist, so viel Quadratmeter brauchen wir, das Thema fehlerfrei, wir brauchen eine andere Logistik. Innenstadt ist eine gute Idee, ja, weil das soll ja Publikum. Ich wollte Dresden und Ostdeutschland was zurückgeben. Mhm. Er sagt, da kommt Horch, ist da in der Nähe entstanden, der Audi eigentlich. Der Geburtsstuhl von vielen technischen Inhalten ist ja dort in diesem Raum auch passiert. Das sind ja ausgezeichnete Techniker und sehr hartnäckige Menschen. Ich drücke es mal so aus. Nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ja. Ne? So, und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt dahin. Ich will wissen, warum. Und dann bin ich hingefahren, dann mit meiner Frau und dann sage ich, jetzt weiß ich, was der will. Dann sage ich, das suchen wir. Und dann bin ich weitergefahren. Dann bin ich einfach von der Sempo ein Stück weitergefahren in allen Himmelsrichtungen und habe in der Kreuzung gefunden. Ich glaube, das ist die einzige Kreuzung in Deutschland. Da gehen vier Oberführungsleitungen für Elektrobusse übereinander. Ja? Und ist das die Leitung, wo alle Navigationssysteme nicht geht. Also an der Kreuzung sind alle Navigationssysteme später ausgestiegen. Ja? Also die haben jetzt als Dresden habe ich als Test mit aufnehmen lassen für die Elektriker und Elektroniker. Und dann war da eine Ecke gewesen und die sah ganz gut aus. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das neben dem Zoo? Dann ist Hen wieder zur Stadt und er sagte, pass auf, wir machen entweder die Semperoberblatt oder ihr gebt uns das. Also ungefähr so war das, ja. Weil VW hat ja ein Standing in Ostdeutschland und ja, das könnt ihr haben. Gut. Und dann bin ich wieder zurück und er sagte, aber ich sag sie nicht. Das war wieder so ein Montag, ja. In dem Fall habe ich das alleine gemacht. Ich habe dann gesagt, ich war jetzt dort. Wann hat er denn Zeit? Mal 5 Minuten. Und dann bin ich rübergefahren zu ihm, weil er war ja drüben im Hauptgebäude, ich ja auf meiner D1-Halle. Sie brauchen nicht rüberkommen, er kommt zu Ihnen. Er schaut mal wieder, was ich so, ja, ist ja Kontrollbesuch. Ja. Wir haben rüber, haben ihm gezeigt, wo wir gerade stehen, was wir machen. Und da sage ich, ich war jetzt in Dresden gewesen, sage ich, und ich hätte da einen anderen Vorschlag. Sage ich, wenn Sie wollen, dass das integriert wird in das Stadtbild, dass das ein publikumswirksamer Magnet ist, dass die Dresdner stolz drauf sind, das ist VW, und zwar unser VW. Ja. Wenn Sie das alles wollen, dann hätte ich eine tolle Ecke. Sage ich, weil die Bevölkerung von Dresden, die sind jedes Wochenende, sind die im Zoo. Das ist ihre Freizeitecke, das ist ein riesen Park drumherum, da ist der Zoo. Sag ich, wenn wir direkt daneben sind, ist alles gut.
Und das hat er gefressen.
Na gut.
Na gut.
Ja, aber es ist dieselbe Oberlieferung. Es war ja. Das war immer das Maximale, aber das war okay. Also ich konnte mich nicht beschweren, ich habe es ja nicht gebraucht. Ich wusste ja, dass es gut war. Ich brauche ja jetzt von ihm nochmal zu hören, dass es gut war. Und so ist diese Idee in dieser gläsernen Manufaktur entstanden. Nur dürfen ja keine LKWs rein. Weil wir haben der Stadt versprochen, wir fahren dann nicht mit einer LKW-Kolonne rein, Leute. Ja, das tun wir nicht. So ist die Straßenbahnlogistik entstanden. Und da wir ja Fehlerfreiheit gebraucht haben, es aber Fehlerfreiheit in dieser Welt nicht gibt, die einzige Lösung ist ein sogenanntes Warenkorbkonzept. Ja, und dieses Warenkorbkonzept wurde dann in Wolfsburg von der Produktion geübt. Da gab es eine Halle, da wurde das aufgebaut, weil das haben die ja noch nie gemacht. Die Hälfte des Autos vorne, die andere Hälfte des Autos in der Montage hinten. Alles zugeordnet, qualitätsgeprüft. Da liegen nur Teile drin, die einwandfrei sind und allen Toleranzen entsprechen. Dann kann ich einen Kunden hinstellen und sage, du kannst mitlaufen, wenn du willst. Ja, so ist dieses Gläserne entstanden. Das heißt, sie brauchen eine fehlerfreie Produktion, Endproduktion. Und nachdem ich ja da auch keine Nacharbeitsplätze zugelassen habe, konnte man nicht anders. Mit einem sach- und fachkompetenten Betreuungspersonal, das eine normale Marketingstruktur weit überschreitet. Das müssen ja halbe Entwickler sein, die da stehen und das kennen und wissen. Und das war so. Das heißt, die 80, die wir hatten, die wussten alles. Ja. Und dieses Gläserne ist dann natürlich übrigens, wir wissen, wie sowas geht. Ja. Danach ist ja Leipzig entstanden mit Porsche und BMW. Also ein paar andere hatten das hinterher als Synonym genommen. Und dieser Werksleiter war ein Produktionsmann, der Vertrieb machen konnte. Das gab es ja in der Organisation auch nicht. Das heißt, hinter dieser grundsätzlichen Anforderung 1997 haben sich so viele Veränderungen und Notwendigkeiten gefunden. Sag ich, das war der Gewinn des Phaeton, nicht das Produkt. Ja, nicht diese Wirtschaftlichkeit eines Autos, die war. Der letzte Clou war ja dann über seine Laufzeit dann auch noch in China, weil in China ist ja VW eine Luxusmarke. Und dann haben sich beschwert, weil sie den Phaeton nicht haben. Ja? Und dann haben die nur den langen Phaeton genommen, der von einem Herrn Ingelert, der heute der Leiter von der Volvo Elektro-Gruppe ist und lange Zeit ja der Designchef war, das war mein Außendesigner beim Phaeton. Da haben wir dann ohne jemand was zu sagen einfach das Auto nochmal aus dem Dach heraus 120 mm verlängert. Ich hab das irgendwie vergessen hinterher zu sagen oder so. Und entschieden wurde der lange in der tiefen Halle im Norden in einem Testgelände, wo ich 4 Phaetons habe hinstellen lassen. Einer davon war verlängert und ich habe jedem mal eine Möglichkeit gegeben, sagen Sie mal, welcher von den 4. Und man hat ihn nicht, die Hälfte der Leute hat es nicht gefunden, weil der Steg in der Tür mit verlängert. Die Proportion, ich habe nicht den billigen Weg genommen, sondern den richtigen. Und dieses Auto war auch das erste Auto bei VW, das nicht mit einem eigenen Modell bedacht wurde, sondern virtuell entschieden wurde danach. Die Vorderwagenabnahmen waren immer an einem Vorderwagen. Die haben eine neue Vorderwagenhalle gebaut für 500 Vorderwagen, während ich den Bildschirm über das Auto hingehangen habe. Wir haben das virtuell gemacht. Danach hat einer mal gefragt bei einer Abnahme, wieso haben wir eigentlich diese blöde Halle gebaut? Ich hätte den mich nochmal gefragt. Ne? Wir waren also schneller in unseren Entwicklungen von dem Projekt wie die Investition teilweise. Das Akustikzentrum wurde fertig ein Jahr, nachdem der Phaeton fertig war. Und die Akustik ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Also heute gibt es auch ein Akustikzentrum dort und ausgezeichnete Spezialisten, die das bearbeiten können. Und ihr Trainingslager war der Phaeton. Ne? Das heißt, Elektrik, Elektroniker, wir hatten ein Motorsteuergerät und später ein Getriebesteuergerät im Auto. Der Phaeton hat 64, bis zu 64 Steuergeräte. Der R8 hatte 8. Ne? Das heißt, das war eine andere Art der Entwicklung geworden. Ja. Ne? Und das alles sind eben, denke ich, heute eine gute Plattform für Marke und für den Konzern.
Apropos Plattform, gutes Stichwort. 1998 hat ja VW dann die Marke Bentley gekauft, wollte eigentlich auch noch Rolls-Royce haben, aber das ist eine andere Geschichte. Die Plattform des Phaeton war ja dann auch die Basis für den Bentley Continental GT.
Ja.
War das von Anfang an geplant oder hat sich das erst so ergeben?
Also von Seiten eines Herrn Pirch ganz sicher, weil das Marken gekauft werden, das wusste ich natürlich nicht. Ja. Ich hatte ja auch genug zu tun. Die haben ja mehrfach jetzt von unmöglicher Aufgabe gesprochen. Also ich war jetzt nicht unterbeschäftigt. Aber an seiner Sicht sicherlich schon. Wobei ich auch damals das Gefühl hatte, haben ja dann Bentleys reingeholt. Ich war ja dieser Oberklassebeauftragte, dann egal was irgendwo extra war, bin ich dann auch gefahren. Ich war immer der Zweite nach Winterkorn, der alles gefahren ist. Manchmal der Erste sogar, weil er keine Zeit hatte. Und nicht vergessen, der Abteilungsleiter dort war ja nicht mal mitarbeitet. Und solche Dinge, sag ich, so schlecht ist er jetzt auch wieder nicht. Die wollten damals ja wegen der Klimaanlage ein neues Auto machen. Das konnte ich ihnen dann beweisen, dass das nicht notwendig ist. Also das waren ja auch die anderen. Die waren nicht in meinem Projekt. Die haben jetzt plötzlich die Aufgabe Bentley bekommen. Und einer der Logiken war, dass man eben mit VW-Leuten dann eben bei Bentley auch eine Entwicklungsorganisation wieder braucht, die in der Lage sind, das wenigstens übernehmen zu können. Und dann hatte der Herr Wilhelm ein finanzielles Problem für sein Projekt und ich habe viel Geld gesucht. Und dann habe ich die Oberklasse-Plattform VW-Konzern vorgeschlagen. Ich habe gesagt, Audi hat ja, so, da habe ich Beffen wieder was zurückgegeben, Audi hat uns ja tatkräftig geholfen durch Stückzahlen, die ja höher sind wie die des Phaeton, indem sie das übernommen haben. Und sage ich, aber da gibt es ja noch mehr, da kommt jetzt der Bentley ja dazu, dann habe ich den Touareg noch genommen, sage ich, also Leute, wieso habt ihr eigentlich ein anderes Kombi-Instrument, was ist der Grund nochmal genau? Ne? Und dann bin ich die Stückliste des Autos, deren Autos durchgegangen und habe mit dem Vertriebsmann und mit meinem Produktionskollegen haben wir die durchgearbeitet, eine Woche für jede Marke und jedes Auto und danach angekringelt, welche Teile wir vom Phaeton übernehmen können. Da waren halt bei Bentley sehr viele dabei. Und das war am Ende das Ausrechnen, wie viel Geld das bringt über diesen Stückzahleffekt. Da durfte dann Einkauf und Finanz wieder ran und ich hatte meine Finanzierung. Ja? Also das waren alles Dinge, das gab es vorher nicht. Und die sind teilweise aus der Not heraus auch entstanden. Ähnlich erinnere ich beim Audi Cabriolet, wo ich gesagt habe, rechnen wir die Abschreibung mal raus und dann gucken wir nochmal, was rauskommt. Das wussten aber die Finanzer von VW jetzt schon. Die hatten auch gute Ideen. Also denen hat es auch Spaß gemacht, dass sie plötzlich ein integriertes Teil waren und nicht die hinterher nur ausrechnen. Ja? Auch das war ein Thema. Die saßen ja bei mir in dem Adlerareal über der Werkshalle oben drüber, alle Projektleiter aus den verschiedensten Bereichen zusammen, die sind ja auch nicht ausgebuchst. Und wenn ich aufgestanden bin, konnte ich sehen, ob der da sitzen hat, mit dem geredet. Dieses offene Miteinanderreden, sage ich simultan, heißt übrigens für die, die es nicht wissen, gleichzeitig. Ja? Und das gleichzeitige Bearbeiten war etwas, was zum ersten Mal in dieser Intensität passiert ist. Ich finde, der erste Bentley war dafür, dass wir noch weniger Zeit hatten. Der war ja braucht jetzt ja keine 5 Jahre mehr. Wir wissen jetzt ja, wie es geht. Also, lauter, ja. Und dann waren ja auch ein Engelhardt noch dabei, ein Vakus war dabei.
Da hatten sie gerade den Phaeton fertig, dann kriegten sie schon wieder so Druck.
Das ist natürlich schon. Ja, aber das ist okay, weil ich bin ja auch von VW weg, weil es zu wenig war. Ich durfte bei Mugatti da mitarbeiten. Die Lupo-Plattform, also immer wieder, wenn ich aufgeschlagen bin, war um Gottes Willen, jetzt kommt der vorbei. Ja? Und die haben die Lupo-Plattform fertig, nur kein Elektroantrieb drin. Sag ich, seid ihr verrückt geworden? Kleinwagen der Zukunft, einmalige Plattform und kein Elektroantrieb. Oder ich sag ja, der Heckantrieb beim Bugatti, Heckauftrieb. Also sag ich, 200 Kilo Abtrieb bis 400 Kilo Abtrieb, Leute. Ja? Also solche Themen waren dann halt hinterher Aufgaben. Also Bentley war schön, das hat nochmal Spaß gemacht, weil die durften ja auch Luxus sein. Wir mussten Luxus sein und wussten nicht wie. Beim Bentley gab es ja viele Dinge, die auch vorhanden sind, wie eine Lederfertigung oder so etwas. sie haben ja auch gute Leute gehabt. Also die fünfmal, wo ich in Gruppe war, bin ich immer wieder zurück. Sag ich, also an den Leuten lag es nie. Das kann ich euch sagen. Das lag an den anderen Kasper. Zwischenzeitlich ist ja ein gewisser Herr Püschelsrieder, dann gab es ja die große Flucht. Der Pierich hat aufgehört, der Pinterkorn ist nach Süden, der Püschelsrieder ist gekommen. Fand das so witzig, als Püschelsrieder kam, wir haben uns dann über Bentley unterhalten, über die Marke Rolls Royce. Maybach ist zwischenzeitlich ja entstanden. Das war ein deutlicher Einfluss. Also es waren ja damals diese Orientierung in einer Luxusklasse, wusste ja niemand genau, was kommt. Ja, es war aber keine stagnierende Marktanteil, sondern die waren leicht steigend, während die normalen Stufenheckautos ja stark im Fallen waren. Das kamen dann die anderen Autos. Der Touareg kam sicher zur richtigen Zeit, hat viel geholfen. Touareg, Cayenne und was für ein Audi war es nochmal, die auf der gleichen Plattform waren. Ja. Auch das sind also übrigens auch im Osten. Bei uns war es dann Bratislava. Ja. Auch solche Ideen waren dann eine gute Basis, um auch solche Themen anzugehen. Ja. Die Karosserie von dem Bentley ist gemeinsam in dem Rohbau in Mosel entstanden, wie dem Phaeton sein Rohbau, wo früher der Trabi war. Mit einem Zaun getrennt. Also ich habe immer darauf geachtet, dass der Zaun getrennt ist, dass es ein anderer Eingang ist. Ja. Das ist ja nicht dasselbe. Oder? Die haben sich immer Spaß daraus gemacht, die Moselaner. Weil auch da, ich kannte die ja alle über meine Passatzeit und dementsprechend haben die dann noch keine Angst vor VW. Ja. Weil dieses, boah, was machen die jetzt mit uns? Ja? Wenn sie so rüberkommen, stülpen wir eine Konzernhaube drüber und buff. Das habe ich später bei Magna Steyr erlebt, das geht immer schief. Ja? Sie müssen mit den Leuten arbeiten, mit ihren Angewohnheiten, die müssen sie berücksichtigen.
Das war dann Ihre nächste Station, ne? Nach VW?
Ja, es war mir, wie gesagt, langweilig. Da gab es verschiedenste Gespräche. Ich meine, wenn meine Frau Englisch gesprochen hätte, wäre ich dann der erste Entwicklungsvorstand bei Bentley geworden, weil die fanden, das passt. Der Herr Pevken war ja sehr englischaffin, das ist ja, der verkörpert ja eine englische Kultur, sogar als Person sehr gut. Sagte, mit dem halte ich es aus, den musste ich schon mal aushalten, als er mein Mitarbeiter war. Nur, da hätte ich nach England müssen. Und meine Frau wäre zu Hause geblieben und das hätte unsere Ehe nicht ausgehalten. Also das wollte ich nur erzählen, während der Vermarktung hieß es immer, wir sehen uns dann wieder. Und ich sage, das weiß ich nicht, weil ich muss mich jetzt entscheiden, VW oder meine Ehe. Und meine Frau und ich feiern jetzt demnächst dann 42 Jahre verheiratet, also die Ehe hat gehalten.
Respekt, ja.
So sind wir. Ja. Also diese Solidität gehört damit dazu, die hat dir immer geholfen. Und da sagt er, aha, Ihre Frau als Problem. Ja, gehen wir mal zum Alten. Dann sind wir zu dem gegangen. Da sagt er, nehmen Sie sie mit. Und man hatte dann ja bei VW einen eigenen Flieger, einen Airbus umgebaut. Das heißt, meine Frau war dann, ich glaube, 16 Wochen, jedes Wochenende mit mir unterwegs. Ich war ja gar nicht mehr zu Hause, ich war ja nur noch weg. Ja. Mhm. Und es war dieses Ära, dann war das in Dubai und war in Schweden. Das heißt, wir haben, und immer waren da 25 Unternehmensgrößen und was der Teufel, was Barilla zum Beispiel war, ein Italiener, der dabei war, durfte ich diese Menschen kennenlernen und habe diese Organisation geleitet, einfach das Wochenende. Freitagabend, Samstag, Sonntag. War eine tolle Sache. Und die Situation dann hinterher wieder übertragen, sage ich, jetzt mache ich das aber nicht normal und das geht nicht. Und dann haben sie Bugatti-Chef, Entwicklungsvorstand Bentley, VW-Bereichsleiter Karosserie und ich weiß nicht was. Oder Übernahme von Produktmanagement VW und später Konzern für über 20, ich war 45. Als der Phaeton, und das noch als letzter Abschluss, wurde ja als Fließheck tarnend vorgestellt. Nach dem Motto,
richtig, ja. Ja,
wie stellt ihr euch das Auto vor? Dann haben wir mit dem Bischof und mit dem Ingelert und dem Vakus zusammengesessen, wir vier. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Fließheck. Weil das ist modern. Also dieses Klumps da, ja. Da ist der Fließheck entstanden. Dann hat der lange Zeit nicht gesagt, ist okay. Und sonst nichts gesagt dazu. Später kam dann raus, also an der Außenhautentscheidung, das waren Tage und Arbeiten, die waren unglaublich intensiv. Und war dann am Ende, sage ich, heute um 19 Uhr, sagen wir links, rechts, oben, unten. Weil sonst stehe ich nimmer da und gewährleiste irgendwas für außen. Gut, wie alt sind Sie? Ich bin 45, sagt er, dann machen wir Ihr Auto das nächste Mal. Dann war der Fließeck weg. Ja? Dafür gab es dann, der Pfeffel hat gesagt, die Proportionen stimmen nicht, wir müssen den Pfosten nochmal nach vorne setzen und solche Sachen. Das war ein neues Auto nochmal. Ja? War fertig, so geht's. Habe ich wieder gewusst. Also das, was eigentlich wieder gar nicht geht, das wurde wieder entschieden.
Wer hat es gemacht? Am Ende der Vakus.
Ja, aber Vakus ist ein sehr kooperativer Designchef gewesen, auch Konzerndesignchef. Die zwei Designer, die es gemacht haben, außen war es Ingelert, Ja? Pfeffele schon stark in organisatorische Dinge, nicht mehr so sehr am Auto, wobei er den Pfosten da vorne hat sitzen. Also wie gesagt, der Willen, die Proportion stimmt nicht, die Nase ist zu lang, die muss kürzer sein. Sagen wir, machen wir den Motorkürzel, wir schneiden zwei Zylinder raus. Also es ist so Zeug. Ja? Und innen war 4 Stunden. 4 Stunden der Innenraum ist entstanden, war fertig und entschieden. Es war Bischof. Der Innenraum, mit Bischof habe ich lange gearbeitet, ist ja der heutige Designchef von VW. Dann sage ich, der junge Bursche, da sagt, das und das müssen wir integrieren, sind noch die Klappen entstanden, das ist ein, sei außen eine Skulptur. Dann sage ich, Bischof, wir wollen innen eine Skulptur haben, außen vollen gefräst, Kanten, keine Radien, edelstes Material. Dann hat er gearbeitet, so ist der Innenraum entstanden. Dann hat er mich mittags rübergeholt, da soll ich mir den anschauen, er ist jetzt fertig. Ja, dann haben wir angeschaut, das war 2 Uhr. Dann sage ich, haben Sie heute noch was vor? Nein, machen Sie, halten Sie mal frei. Dann sage ich, ich gehe jetzt rüber, da konnte man direkt vom Designstück ins Rüberlaufen zu Winterkorn. Und dann bin ich da rein, sage ich, Sie haben jetzt Zeit, ne? Nee, doch, Sie haben jetzt Zeit. Sag, das machen wir jetzt heute. Sag ich, ich habe mich mit der Außenform so lange geärgert. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen was, ich tue Ihnen was Gutes an. Hat er sich reingesetzt, hat sich das angeschaut, vorne und hinten. Hat er sein Telefon raus, also sagt er, gib mal dein Telefon. Ja, so war es, ja. Telefon rübergegeben, hat er hier irgendwo gesagt, haben Sie Zeit? Dann kam der rüber, oh, sagt er genauso, aber auch genauso. Winterkorn wollte wissen, wer stellt mir sicher, dass es so wird?
So wie in der,
wie in der Sitzkiste? Ja, wir machen keine Sitzkisten, das war ganz das Auto.
Also das war ganz das Auto?
Ja, Sitzkissen, ja, das ist ja was für Anfänger. Ja. Da kriegen Sie nicht den Ausdruck von innen und außen nicht hin. Ja. Also auch Dinge, die passen müssen. Ja. Und Bischof hat gesagt, ich fühle mich dafür verantwortlich, sondern ich gewährleiste es. Dann hat dann der Akkus gesagt,
was war das für eine Ausstattung? War das ein Cremeleder oder Cremeleder,
Walnuss, Wurzelholz, Intarsien, das war alles drin. Sag ich nur mal, immer dann Vorschläge. Von der Ebene arbeiten wir uns jetzt durch die Vertriebsstrategie. Mhm. Also ich nur, das ist der 12-Zylinder, voll ausgestattet, egal was es kostet. Ja? Mhm. Also wieder Auto für Piech. Ja? Mhm. Und da hat auch hinterher gesagt, das bestelle ich so. Also seine Entscheidung war, den bestelle ich so. Dann war das Thema erledigt. Dann haben wir noch einmal dann hinterher den Vorständen, damit sie nicht so verkrämt sind, haben wir ihnen das noch einmal vorgestellt und das war's. Weil wir hatten ja mittlerweile ganz wenig Zeit damit. Es wurde ja immer alles später, ne? Immer noch mal dreimal gucken und noch einmal und hier und da. Ne?
Gibt es irgendein Teil am Phaeton, das auch in anderen VWs verwendet wurde? Radbolzen oder eine H4-Lampe vielleicht?
Nein, nur die Systematik. Also zum Beispiel eine Zwei-Zonen-Klimaanlage. Ja. Das Perforieren vorne von die indirekte Belüftung, Perforieren von der Schalttafel vorne, das sind Dinge, die sind sogar noch in den Golf hineingeflossen. Da war auch schon alles wieder fertig. Mhm. Nach der Mutter, wir lösen das optisch auch auf. Ich habe Weiber dagegen, sei Funktion. Optik ist gleich Funktion. Eins nur optisch ist und keine Funktion ist Quatsch. Das sollen andere machen. Nur, man hat auch solche Dinge übernommen. Das Sitzsystem wurde dann überarbeitet. Es wurde die aktive Kopfstütze. Das Sitzsystem, 18-Wege-Sitzsystem bei den Vettern ist ein einzigartiges Sitzsystem.
Ja, Wahnsinn.
Und diese aktive Kopfstütze wurde dann übernommen, hat natürlich den Sicherheitsleuten geholfen. Mhm. Also nur über die Dimension der anderen Autos war immer nur die Idee die gleiche, nie aber das Teil. Mhm. Das hat eigentlich einfach nie gepasst. Mhm. Ja. Nur man hat eben die Ideen der Produktelemente und die daraus notwendige Entwicklungssystematik, die hat man übernommen. Mhm. Ein Golf bleibt ein Golf und das soll auch kein Phaeton werden. Ja. Und ein Passat bleibt ein Passat sein. Da gibt es auch welche Handwerker, die fahren und selbstständig. Das ist was anderes. Ja. Hier fährt der Eigentümer. Der schickt seine Handwerker weg mit dem Passat. Ja. War übrigens auch einer der Ideen. Flottenkäufer, der Chef fährt den VW, dann fährt man halt nicht Opel hinterher und nicht Ford. Ne. Also aus solche Dinge. Und die haben sich auch so ergeben. Das heißt, die Folgeleistungen daraus auf dem Markt, die gab es sehr wohl. Die können sie aber nicht richtig quantifizieren und qualifizieren. Ja. Damals war dann Flottenverkäufer eine der Strategien, die danach gekommen sind, über das Aushängeschild. Mhm. Was auch eine ganz andere Basis ist. Wenn da der Betriebseigentümer Ihnen gegenüber sitzt und Sie geben den gerade jetzt zum Probefahren und so, und dann sagen, jetzt reden wir mal über, wie viel haben Sie, 30 Autos oder so? Das ist ein ganz anderer Beginn eines Gesprächs. Ja? Ich habe ja gesagt, der Vertrieb hat es jetzt so leicht, da müsste jetzt nur noch verkaufen. Ne? Also wenn er es auch nur einmal tun würde. Also das sind alles Dinge, wo ich meine, die Umfänge nicht, im Einzelnen nein. Mhm. Also will es nicht gänzlich ausschließen, sondern übrigens andere Autos haben 20.000 Teile, wir haben so 8.900 gehabt oder so. Auch das, übrigens nur zwei Sorten Schweißbolzen, wir haben vorher 8 Sorten Schweißbolzen da waren. Also da gab es auch eine ganze Menge Dinge, die, doch die Schweißbolzen schon, ja, die an dem Boden unten, wo dann Befestigungselemente da waren, da haben wir einen neuen Maßstab gesetzt. Zwei Schweißbolzen, fertig. Das heißt, die Produktion hat man dann ewig die Füße geküsst, weil vorher, die sind verrückt geworden mit dieser Systematik, weil das eine hat die Abteilung entwickelt, das andere die Abteilung, das dritte die. Und ich habe halt die Elektrik, die Fahrwerke und die Antriebsleute, die Karosserie wieder zusammengebracht. Und habe gesagt, zwei Bolzen.
Gut. Ach so, ja, spannend, aber natürlich eine Menge, ne?
Ja, aber den anderen hauptsächlich. Ja, für den Phaeton war das eh fast wurscht. Ja, aber den anderen hat es natürlich unglaublich viel gespart. Ja. Und von der Systematik her, der Weiterentwicklung, wir haben ja begonnen mit hochfesten Blechen dann ganze Autos zu bauen. Ich durfte ja nicht Aluminium bauen wie Audi. Das war mir strengstens verboten, weil der leicht ist der Audi, nicht deiner. Was war so die Bemerkung? Du weißt, dass du das jetzt. Ich sage, wir sparen so und so viel. Die Zeit so. Nein, deiner ist der, das ist der. Ja? Und wenn Sie sich das Seitenteil von einem Phaeton heute anschauen, das geht jetzt von vorne, Vorderkante, Tür bis ganz nach hinten, das sind dann ungefähr 3 Meter, 4 Meter fast, das ist hochfester Stahl. Ja? Warum? Warum? Sag ich, der 12-Zylinder mit gesetzmäßig sind 66,6 Kilometer pro Geschwindigkeit gefordert für den einseitigen. So, wir nehmen 68.
Beim Crashtest.
Beim Crashtest. Und der 12-Zylinder dringt nicht nach innen ein. Also das waren alleine Anforderungen. Ich weiß nicht, wie viele Autos, die mir hingestellt hatten, wo das nicht. Ich immer wieder, nein. Ja, und immer wieder. Dieses Seitenteil mit den Fugen, keine Verprägung innen drin. Also die Werkzeugmacher hatten es da wirklich schwierig, weil das musste ja aussehen wie aus dem vollen Gefräß. Das sind alles technisch, also der Kunststoff-Kotflügel, der Lack, wo ich mit diesem Ring hier jedem Pressemann hinterher gezeigt habe, ich gehe hier rüber, da verkratzt nichts. Danach ist es wieder wegpoliert und Schluss. Der Herr Reitzel hatte in Genf bei der Erstpräsentation versucht, mir den Namen von dem Lackierhersteller, von dem Lackhersteller aus den Rippen zu leiern. Und der Pier stand daneben und sagte, wehe, Sie sagen das. Da ist nichts an dem Auto so, wie es vorher an anderen Autos war. Mhm. Mhm. Warum? Die S-Klasse, die ich gefahren bin, habe ich jede Woche zweimal durch die Waschanlage gefahren. Nach einem Jahr konnten sie das Auto neu lackieren. Den Phaeton, vor allem die ganze Zeit in der Waschanlage, da passiert überhaupt nichts. Mhm. Auch das waren alles, was ist denn Qualität von Audi kommend, voll verzinkte Bleche, 10 Jahre Garantie und solche Dinge. Wie sieht das in der Luxusklasse aus oder in der Oberklasse? Also in der Summe war eigentlich nichts so, wie es war. Alle durften das sagen. Ich habe es zusammengetragen, habe es vielleicht ein-, zweimal durch Filter noch gehen lassen, ja? Habe das über Zeit übertragen, weil ein wichtiger Punkt war immer, eine vollständige Aussage zu machen. Also nicht von wegen, wir hätten da eine Idee, ja? Sondern wir haben da eine Idee, die ist so umsetzbar, so viel kostet das, wir stellen uns das im Markt so vor. Auch das war neu, das gab es ja nicht. Ja? Da haben sie immer so eine Erstpräsentation gehabt, danach hat es Monate gedauert, bis sie fertig waren. Wir sind nur mit fertigen Dingen hingegangen. Und auch die Gefahr, dass man da nicht genügend Zeit hat, habe ich ja alle Begegnungen, die es gab, genutzt. Das heißt, ich habe mich nicht nur auf diese offizielle, dieses informelle Klären vorher, ja, was ich von dem Herrn Steinbach bei Audi gelernt habe. Der ist nach Wolfsburg 2 Tage vor seiner Präsentation, hat mit allen Verantwortlichen geredet. Das ist unser Umfang. Da habe ich die Mappe, da hat er so eine Mappe von mir gehabt. Ja. Die hat er dann denen hingelegt, ist das durchgegangen, hat das erklärt, sodass sich alle integriert gefühlt haben hinterher und haben das auch getragen. Mhm. Und nicht den Karmann-Roadster. Mhm. Und das Gleiche habe ich in einer ganz anderen Dimension dann halt hinterher dann auch gemacht. Mhm. Mhm. Hat funktioniert, kann ich heute sagen.
Und hat Sie weit gebracht? Sie waren dann Vorstand der Forschung und Entwicklung beim Magna Steyr.
Ja.
Sie haben da eine Menge Fahrzeuge mitentwickelt, von denen viele Menschen gar nicht wissen, dass sie bei Magna entstanden sind oder mitentstanden sind.
Ja.
Über welche davon dürfen wir an dieser Stelle sprechen?
Ja, eigentlich über gar keine. Ich sag, vorhin hatte ich immer anklingeln lassen, also ein SLS, der erste mit der Aluminium, das Auto, die Karosserie wurde ja in Graz gefertigt. Man darf jetzt nicht vergessen, also Steiermark ist Steiermark. Also ich komme aus der Pfalz, bin dann nach Norden. Ich habe immer gesagt, ich bin sowas wie ein Missionar. Ich wollte ja Sozialpädagoge werden. Ich bin sowas wie ein Missionar. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Vor allen Dingen, wenn Sie zwei Kulturkreise haben, wo die Sprache ja angeblich ähnlich ist, aber wie ich heute weiß, mit einem vollkommen unterschiedlichen Verständnis, war das natürlich besonders interessant. Also das hat mich dann noch einmal mehr gereizt. Ja. Und jetzt bin ich nach Graz gekommen, weil ich den Job als Entwicklungsvorstand bei Ferrari abgelehnt habe. Weil mit Ferrari hatte ich bei Karmann einmal zu tun und habe gewusst, mit denen, also Ferraristi aktiver mit einem Ferrari und fahren auf der Straße, naja, nur mit denen arbeiten, never. Weil das war unmöglich, also aus meiner Sicht. Und den habe ich abgelehnt. Und dann kam,
unmöglich, weil...
Da gab es ein Montezemolo und Montezemolo ist Ferrari und Punkt. Und das war's dann. Ja. Also der ist ähnlich wie ein Pierchen auf der Ferrari-Seite und wesentlich weniger konstruktiv und wesentlich weniger zielgerichtet und so. Also diese Geschichten habe ich später dann, ich glaube, da gab es mal Entwicklungsaufträge, die ich dann zu bearbeiten hatte, hatte ich dann so weit gebracht, dass ich an Sigi Wolf und Montezemolo in Genf, wir uns getroffen haben, Sigi Wolf von Magna, und habe gesagt, wenn es nochmal so weitergeht, noch eine so runtergeht, gebe ich den Auftrag zurück.
Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen, welches Cabrio Ferrari in den letzten...
Doch, denken Sie nicht nur an Cabriolets, weil Makler Steyr macht ja alles. Ja. Also das Lustigste, was ich hatte, ohne jetzt den Namen des Kunden zu sagen, war, als ich hier wieder durchgelaufen bin, heute durch dieses Gebäude, habe ich dann das virtuelle Entwicklungszentrum bei Magner Steyr gesehen. Ich habe gesagt, wir Grazer sind zu teuer, wir werden in Zukunft gar keine Entwicklungsprojekte mehr kriegen. Man hatte gerade einen Prototypen gebaut, in dem sie 3000 X3 gebaut hatten, weil X3 wurde da ja gebaut. So etwas wird es nie mehr geben. Übrigens, der Golf 4 waren 5000 Prototypen und ich kam hinterher. 5000 Prototypen, da gab es eine eigene Halle dafür. Und ich kam dann mit 120 für ein komplett neues Auto. Und virtuelle Entwicklung. Ja? Und bei Magna Steyr, was wenige wissen, ist, die Kollegen in Graz und meine ehemaligen Mitarbeiter sind der Urmeter der Berechnungssoftware für Europa. Und da gibt es zwei ganz große Unternehmen im süddeutschen Raum, die verwenden nur die. Ich durfte mal einen Öffnungsvortrag halten in Stuttgart vor 2800 Leuten, die virtuelle Entwicklung der Zukunft, also als Magna Steyr. Ja. Und da gab es dann ein Auto, das haben wir, ein Derivat, das habe ich mit 7 Seiten angeboten, während der Baugruppenleiter von BMW nach Hause geflogen ist, sage ich, bitte erst dann öffnen, wenn Sie im Flieger sind und rufen Sie mich an, wenn Sie angekommen sind. Und das war ein Derivat, wo es vorher ein offenes Auto gab, hinterher ein Coupé draus zu machen mit unserer Stilistik und unserem Design, ausgezeichnete Designabteilung Magna Steyr, rein virtuell, und habe gesagt, das machen wir virtuell, es gibt keine Prototypen mehr. Null. Und das ist der Zeitraum, das ist der Festpreis, fertig. Ja, das hat für passende Wellen gesorgt. Auf der anderen Seite, ich bin am gleichen Nachmittag angerufen worden. Am nächsten Tag war ich in München. Ach nee, irgendwo im süddeutschen Raum. Ja. Und so ist ein Z4 Coupé entstanden, der sexiest car ever in den USA geworden ist. In einem Entwicklungszeitraum, das kann man sich nicht vorstellen.
Sagen Sie es, ungefähr?
18 Monate. Von, ich gebe dem seine 7 Seiten, Auto fertig in Spartanburg. Das war dann der Maßstab. Dann haben wir, ist da der Herr Wester, der ehemalige Entwicklungsvorstand von Magna Steyr, Entwicklungsvorstand von Fiat geworden. Dann haben wir einen Riesenauftritt dort gehabt. Danach gab es ein passendes Projekt, welches ich in meinem Leben nicht vergessen, weil ich mit meiner Frau Motorrad fahren. Am Samstagnachmittag ruft er mich an und sagt, sie haben den Auftrag. Obwohl ich dem Einkaufsvorstand gesagt habe, sie kriegen von mir keinen Preisabschlag mehr. Das oder nicht. Also das war eine Zeit, wo keiner so richtig wusste, was man nicht alles einsparen konnte an Zeiträumen, Risiken und was der Teufel, weil wir haben viele Risiken auch noch gespart, nicht nur Geld. Und wo man mit solchen Ideen, da konnten sie wirklich Kitten sprengen. Ja? Und mein Ansatz war gegenüber einer Zentralvorstandschaft von Magna, sei, wenn diese Truppe in Graz in Zukunft überleben will, dann braucht ich sowas. Weil Leute, die haben den höchsten Stundenlohn, die haben die geringsten Arbeitszeit, die haben die meisten Feiertage. Irgendwo muss es ja herkommen. Ja.
Auch eine Killer-Application sozusagen. Ja.
Das haben wir dann auch sehr konsequent umgesetzt und dann vorbereitet auf die Elektrifizierung, in Anführungszeichen, mit Hardware, Software und was der Teufel was. Die erste Lithium-Ionen-Batterie mit der Firma, die später zu Magna gehörte und mittlerweile an Samsung verkauft wurde. Wenn Sie mich fragen, ob Wasserstoff geht, könnte ich Ihnen schon mal sagen, wo die Tanks dafür herkommen. Die sind seit 10 Jahren fertig. Flüssigwasserstoff haben wir den 7er BMW ja damals ausgerüstet mit 100 Autos. Das waren ja 96 einzeln zu verschweißte kleine Röhrchen für einen Flüssigwasserstofftank, den es gar nicht gab. Ne? Also, wenn Sie mich fragen, diese 4 Jahre waren die intensivsten, weil da war ständig immer alles neu mit ganz unterschiedlichen Kunden. Ich hatte die Situation einer Produktion, wo später mein Spartenleiter Graz, der Dr. Meyer, geholfen hat, und hatte aber auch Entwicklungsthemen, die ja dazu führen mussten, dass eine Firma Magna hinterher weitergeht. Der letzte Job, den Sie mir angeboten hatten, war dann Vorentwicklungsleiter Magna weltweit. Den habe ich abgelehnt. Und so hat Herr Göschel, dann derjenige auf der anderen Seite, der gemeint hat, Wilhelm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja? Nur meine Frau war an Krebs erkrankt. Sag ich glaube, ihr habt einen Schuss. Ich bin 85 Tage im Jahr bin ich mit Flugreisen unterwegs. Ich hatte mittlerweile einen kleinen Privatflieger mit 6 Sitzen drin, weil ich die Termine noch schaffe. Ja? Sag ich, und ich bin jetzt in Graz, jeden Tag bei meiner Frau am Bett und sonst nichts mehr. Ja? Das haben sie nicht verstanden. Und dann kam ein Herr Pierer mit seinem Großbau und hat gesagt, irgendwie brauchst du so einen Wissen.
Von KTM? Mhm.
Weil Motorräder hatte ich noch nicht und Panzer hatte ich noch nicht. Motorräder habe ich jetzt auch hinter mir. Panzer fehlen noch.
Soll nicht unbedingt sein.
Nö. Nur, dass man die auch braucht. Ja. Ja. Steyr Daimler Buch hatte ja damals auch eine Militärabteilung. Ja. Die habe ich besucht. Spannende Geschichte. Das sind ja die meistverkauften Radpanzer der Welt. Also es gibt so viele Dinge, die sehr interessant sind. Aus meiner Sicht gibt es drei Logiken eigentlich. Das erste ist, alle Probleme liegen bei Menschen und die Lösungen liegen auch bei Menschen. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, mit wem ich arbeite und welches Umfeld ich unterwegs bin. Das zweite ist, es geht alles. Und nicht nur, es geht nichts. Und dieser große Unterschied ist einfach, es geht immer alles. Ich muss nur wissen, wie. Und das dritte ist eben, gesamtheitliche Lösungen sind die einzigen, die nachhaltig sind. Alles andere eben nicht.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Mit den fast schon philosophischen Betrachtungen von Werner Wilhelm beenden wir hier das Thema Volkswagen Phaeton. Ein Auto, das, muss man leider so sagen, das in seiner Qualität und in seinem Reifegrad leider so schnell nicht mehr wieder kommen wird. Ich kann nur sagen, wenn ihr noch ein kleines bisschen Budget übrig habt, holt euch vielleicht einfach einen, solange sie noch so günstig sind wie jetzt. Ich auf jeden Fall sage sehr, sehr herzlich Danke bei meinem Gast, bei Werner Wilhelm, der, ich habe es im ersten Teil schon mal erwähnt, extra mit seinem Phaeton oder einem seiner Phaetons aus Österreich zum Gespräch angereist ist. Und ich sage auch ganz herzlich Danke an euch alle da draußen fürs Zuhören, fürs Liken und fürs Kommentieren, gerade auch zum Thema Phaeton. Da haben mich echt viele Nachrichten erreicht. Tja, es ist offensichtlich nach seinen Anfangsjahren mit eher bescheidenem Erfolg dieses Auto dann doch inzwischen vielen Leuten ans Herz gewachsen. So viel für heute hier bei Motorikonen. Ich lege jetzt einfach mal die Füße hoch, bis in 2 Wochen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei bei einer sehr, sehr spannenden Folge, die dann kommt bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, auch nicht in eurem Volkswagen Phaeton 6,0 W12 4Motion, euer Hans Neubert. Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und muss, glaube ich, noch meinen Namen sagen, oder? Das habe ich jetzt hier vergessen auf dem Zettel.